Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast von der EFG Thun. Freunde finden, Gott begegnen, einen Unterschied machen. Das ist das Motto von unserer Gemeinde. Liebevolle Beziehungen untereinander, heilige Momente zusammen in Gottes Gegenwart und der Wunsch, dass der Glaube auch am Ende einen echten Unterschied ausmachen kann, liegen uns ganz fest am Herzen. Mehr Informationen, wer wir sind und was wir alles anbieten, findest du auf unserer Homepage unter efg-thun.ch. Wenn du gerne mit uns in Kontakt würdest kommen, findest du die Angaben ebenfalls auf der Homepage. Wir freuen uns, dass du unseren Podcast hörst und wünschen dir jetzt viel Spass und eine bereichernde Begegnung mit Gott.
Genau, also das mit dem Happy End, das ist wirklich spannend. Achtet nicht darauf. Spannend, wie die Geschichte aufhört. Und ich habe am Anfang eine kleine Aufgabe für euch. Stellt euch ein 5-jähriges Kind vor. So vor eurem inneren Auge, so ein Kind mit etwa 5. Vielleicht habt ihr eins in der Familie in diesem Alter. Vielleicht mögt ihr euch selber daran erinnern, wo ihr 5 seid. Stellt euch das mal kurz vor, innerlich. So ein das Kind mit 5, im Alter von 5. Die Geschichte von einem Mann, die wir heute Morgen zusammen anschauen, die im Fokus steht, die Biografie von heute Morgen, geht eben um einen jungen Menschen, der im Leben mit 5, im Alter von 5, einen rabenschwarzen Tag hat erlebt. Wirklich rabenschwarz. Sein Name ist Mephibosheth. Und wir lesen von ihm im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, in unterschiedlichen Kapiteln. Und bevor wir zu der effektiven Geschichte, die wir heute Morgen zusammen lesen und anschauen kommen, muss ich euch noch, oder darf ich euch noch, wie die Vorgeschichte erzählen. Es gibt nämlich ganz einen wichtigen Prolog, den wir wie müssen wissen und verstehen, wenn wir die Geschichte von Mephibosheth einordnen können und deuten für uns. Der Mephibosheth war nämlich nicht nur irgendein Kind, sondern er hat zu der Königsfamilie von Saul gehört. Der Saul, der erste König von Israel, war sein Grossvater. Der Jonathan, also Saul, sein Sohn, sein Vater. Und der Jonathan, ich gehe davon aus, die meisten von euch kennen die Geschichte, der hatte einen ganz guten Freund gehabt. Wenn wir das nachlesen, in der Bibel möchte ich euch ermutigen, so in der Luther-Übersetzung steht es so wunderbar, die Herzen von diesen beiden Männern waren verbunden gewesen. Der Jonathan hatte einen besten Freund gehabt, das war der David gewesen. Und wir können dort auch lesen, eben in diesem Prolog, in dieser Vorgeschichte, dass der Jonathan hat wie geahnt, oder dass Gott ihm das wie gesagt hat, dass er wie gewusst hat, dass der David einmal wird König werden. Und darum haben die beiden jungen Männer sich ein Versprechen gegeben. Sie haben einen Bund geschlossen. Und das hat geheissen oder hat bedeutet, dass der David hat versprochen, dass er den Nachkommen von Jonathan selber und seinen Nachkommen, die Güte erweisen, wenn er einmal König ist, dass er verschonen und dass er ihnen gut tun und für sie sorgen. Das ist das Versprechen, das die beiden Männer, der Jonathan, der Vater von Mephibosheth, und der David, haben geschlossen. Und die Freundschaft hat sich nicht lange aber entwickeln. Der David musste fliehen. Und es sind Jahre vergangen, wo sich der Jonathan und der David auch nicht mehr gesehen haben. Und in diese Zeit hinein wird eben der kleine Mephibosheth geboren. Und dann kommt der Moment, den ich vorhin schon vorweggenommen habe, wo der Mephibosheth 5 ist, stirbt an einem Tag sein Grossvater, der Saul, und sein Vater, der Jonathan, in einer Schlacht gegen die Philister. Und Jonathan und seine Familie muss fliehen. Und wir können uns vorstellen, das muss dramatisch gewesen sein. Wir können das nachlesen, wie das passiert ist oder wie das vonstatten gegangen ist. Die Amme, also die Nanny von Mephibosheth, hat ihn auf den Arm genommen, ist losgerannt und irgendwie muss der kleine Bub runtergefallen sein. Und er verletzt sich so schwer, dass seine Beine von diesem Tag an sie gelähmt sind, dass er nicht mehr hat laufen konnte. Nie mehr. Und das wird einfach so erzählt, wir müssen uns das mal vorstellen, was das bedeutet für den kleinen, 5-jährigen Bub. Er verliert an einem Tag seinen Vater, also auch noch seinen Grossvater, sein Zuhause und seine Gesundheit. An einem Tag. Und dann vergehen wieder Jahre. Und der David wird in dieser Zeit tatsächlich neuer König, zuerst von Juda und nachher von ganz Israel. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo er sich an das Versprechen erinnert. Wo er, das war etwa so 15, 20 Jahre später, und er seinem Freund Jonathan hat gegeben. Und ihr seht jetzt den Bibeltext eingeblendet, ihr müsst nicht verschrecken, ihr müsst noch nicht lesen, die Geschichte erzählen. Es ist nur eingeblendet, wo ich so ein paar Sequenzen einfach aufblenden. Also ihr müsst es nicht lesen. Das ist die Geschichte, wo es jetzt um David und um Mephibosheth geht. Und wir wollen mal schauen, was passiert jetzt. Also der David erinnert sich an das Versprechen, das er zum Jonathan gegeben hat, also seiner Familie zu schauen, dass der Jonathan nicht mehr gelebt hat, das hat er gewusst. Und er kommt im Sinn, er hat es versprochen und er lässt fragen, lebt eigentlich noch jemand aus der Familie von Jonathan? Und sie finden den Ziba, das war ein Diener, der noch unter dem Saul hat dient, der Familie vom Saul. Und der weiss, ja genau, es gibt noch jemand, nämlich eben der Mephibosheth. Das ist Jonathan sein Sohn und der lebt in Lo-Tabar. Der David entscheidet sich dann, okay, dann holen wir den Mephibosheth auf Jerusalem und er will ihn treffen. Und er lässt nach Mephibosheth schicken. Und er reist auf Jerusalem. Können wir uns vorstellen, wie das ihm zu Mut gewesen sein in diesem Moment? Als er den David sieht, der Mephibosheth, wirft er sich auf den Boden. Ich gehe davon aus, er ist auch so an Stöck irgendwie gelaufen, wenn er überhaupt ist, aufrecht war. Er wirft sich vor dem David auf den Boden und sagt, ich bin dein Diener. Und die Antwort von David ist die. Er sagt ihm, hab keine Angst. Du musst keine Angst haben. Wegen deinem Vater Jonathan wollte ich dir Barmherzigkeit erweisen, wollte ich dir mit einem warmen, mit einem offenen, mit einem liebevollen Herz begegnen. Aber nicht nur das. Und jetzt Achtung, er spricht ihm in diesem Moment sein ganzes Erbe zu. Alles Land, das mal Saul hat gehört, gibt er dem Mephibosheth zurück. Und damit nicht genug. Er sagt, und von jetzt an wirst du bei mir in Jerusalem leben und sollst jeden Tag mit mir am Tisch essen. Eine Einladung am Tisch vom König. Und ich glaube, der Mephibosheth hat auch eher seinen Tod erwartet als das. Weil normalerweise war ja klar, Familienangehörige von einer gestürzten Königslinie hat man grundsätzlich eliminiert, um wie Machtansprüche auszulöschen. Und wir finden ein kleines Detail in dieser Geschichte in Vers 12. Dort steht, dass der Mephibosheth einen Sohn hatte, der Micha geheissen hat. Bedeutet, das Haus vom Saul ist nicht ausgelöscht. Es hat auch nicht einfach nur der Mephibosheth gegeben, jetzt als mit seiner Behinderung, sondern er hat bereits auch schon wieder einen Sohn gehabt. Es hat schon wieder eine nächste Generation gegeben. Und der kleine Satz, es hat einen Sohn gegeben, der Micha geheissen, zeigt noch das Ausmaß von der Gnade, wo der David hier Mephibosheth an ihm sichtbar werden. Er lässt nicht nur beide am Leben, er sichert ihre Versorgung. Der Ziba, der Diener vom Saul, wird dann beauftragt, als Verwalter von Mephibosheth tätig zu sein. Der Ziba hat 15 Söhne gehabt und 20 Knechte selber. Also es war ein grosses Unternehmen. der nachher Mephibosheth unterstellt war. Und eben, er holt Mephibosheth aus Lo-Dabar nach Jerusalem. Und Lo-Dabar, der Ort, so etwas kann man eigentlich schnell überlesen, wenn man die Geschichte liest. Und ich denke, es lohnt sich, dort herzuschauen, warum wird das erwähnt und was bedeutet das. Lo-Dabar, der Ort, wo der Mephibosheth nach seiner Flucht ist aufgewachsen ist, ist in der Gegend von Gilead, bedeutet übersetzt kein Wort oder nichts. Es ist ein Ort ohne Wort, ohne Stimme und ohne Bedeutung. Ort von der Bedeutungslosigkeit, so könnte man das übersetzen. Oder auf Berndeutsch, wenn du dort wohnst, hast du ganz sicher nichts zu melden. Die körperliche Behinderung durch diesen Unfall, die Einschränkung von Mephibosheth, hat in der damaligen Kultur ein Stigma bedeutet. Und sie hat zur Abhängigkeit geführt, zu Ehrverlust und damit auch zum gesellschaftlichen Ausschluss. Durch seine kaputten Beine konnte er nicht mehr am normalen Leben teilnehmen, weder mit den Kindern, Fangen spielen, noch nachher als Erwachsene irgendwie auf dem Feld arbeiten oder im Heer vom König dienen. Und für ihn hat das bedeutet, er hat als wertlos gegolten, stigmatisiert. Er ist abgewertet worden als Person, sein Leben definiert durch seine Behinderung, seine Einschränkung und sein Schicksal. Und damit verbunden war auch noch eine spirituelle Abwertung, wo im Verständnis der Menschen damals hat so die Vorstellung geherrscht, also ein solches Herzschicksal, das muss Folge von Sünden sein, das muss eine Strafe von Gott sein. Weil ja, also sind wir ehrlich, das ist ja nicht normal, oder? Dass dir so etwas Schlimmes widerfährt. Wir sehen das Denken, die Logik, auch ganz gut in einem anderen Beispiel, ich mache einen kurzen Exkurs ins Neue Testament, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist und sie treffen einen blinden Mann. Und da haben wir nachgelesen, Johannes 9, die Jünger werden neugierig. Und da fragen sie Jesus, kannst du uns sagen, wer hat gesündigt, dass dieser Mann blind ist? Er selber oder seine Eltern? Also das war so das vorherrschende Denken. Und ich glaube, es ist heute wie nicht mehr so. Und ich beobachte gleich oder merke auch so im Gespräch, dass die Frage, was habe ich denn gemacht, dass Gott das Leid in meinem Leben zulässt, dass die vielleicht auf eine andere Art, aber dass die uns auch heute manchmal immer noch umtreibt. Die Frage, kann Gott mich wirklich lieben, wenn er das zulässt in meinem Leben? Jesus antwortet nachher seinen Jüngern sehr klar. Er sagt, hey, weder noch im Fall das mit der Sünde. Und er schaut nachher gegen vorne und sagt, aber an dieser Person, an diesem blinden Mann, soll Gottes Kraft und soll seine Liebe, soll Gottes Liebe sichtbar und offenbar werden. Ihm selber und den Menschen. Gott will an ihm seine guten Werke tun. Das ist die Perspektive von Jesus. Das ist sein Ziel. Wo Gott weiss, dass wir im Leben falsche Entscheidungen treffen können, die effektiv zu leidvollen Erfahrungen führen. Das ist so. Aber er weiss auch, dass Menschen in diesem Leben, wie der Mephibosheth, ganz oft unverschuldet, unermessliches Leid erleben müssen. Erschütternde Schicksal. Weil auf dieser Welt aber nicht einfach der Wille Gottes passiert, sondern unzählige Willen verführt und zum Teil beherrscht vom Bösen, wie es die Bibel sagt. Aber sie erzählt auch, und dem sind wir heute Morgen auf der Spur, was Gott will tun will, dass er alles neu machen will und was das genau bedeutet. Wie der Mephibosheth hat nach diesem schicksalhaften Tag mit 5 als stigmatisierte Person gelebt, außerhalb. Und das Gleiche erleben wir auch heute oder erleben Menschen auch heute in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit. Klammerbemerkung, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, wir haben uns seit der Antike doch so viel weiterentwickelt, was wir sicher auch haben, aber ich denke nicht einfach auf allen Gebieten gleich. Und wenn ihr mich fragt, so, wenn man im Moment so in die Welt schaut, müssen wir glaube ich sagen, um die menschliche Empathie und um die Entwicklung von menschlicher Empathie steht es im Moment alles andere als gut. Stigmatisierung, wie so der Mephibosheth hat erlebt, bedeutet nichts anderes, dass Menschen, als dass Menschen wegen einem bestimmten Merkmal, das negativ bewertet wird, durch das abgewertet werden, ausgrenzt werden, nicht mehr dazugehören, keine Mitsprache haben, ein Leben führen, eben sinnbildlich in Lo-Tabar, am Ort der Bedeutungslosigkeit. Also ein Merkmal, das kann sein, eben ein körperliches Stigma, wie körperliche Behinderung, eine Einschränkung, wie in dieser Geschichte von Mephibosheth. Aber es kann auch ein charakterliches Stigma sein, eine Suchterkrankung, eine psychische Erkrankung. Oder auch eine Zugehörigkeit zu einer ethnischen oder zu einer religiösen Minderheit oder zu bestimmten, in Bezug auf bestimmte Menschen in Situationen, zum Beispiel auf der Flucht. Und Stigmatisierung hat immer ganz viel mit Vorurteilen, mit Pauschalisierung und mit falschen Bildern zu tun. Mit Bildern, die wir über bestimmte Menschen, über bestimmte Gruppen haben, die wie abwertet sind, wo kann von einem Überlegenheitsgefühl bis hin zu einer krassen Ausgrenzung gehen. Dass Menschen in der Bedeutungslosigkeit leben. Das ist genau. Das führt dazu, dass Menschen in der Bedeutungslosigkeit leben. Ein Leben eben in Lo-Tabar, wo sie einfach nichts zu melden haben. Und als ich so über Stigmatisierung nachgedacht habe, über die Geschichte von Mephibosheth und wie, das heute, wie ich das heute empfinde, glaube ich, dass das Thema von der Schuldzuweisung und so der Frage, wer ist denn schuld an dem, dass das heute zwar nicht mehr so wie spirituell motiviert ist, wie früher in dieser Geschichte, aber dass ich glaube, dass es trotzdem wie noch da ist. So das Denken, stigmatisierte und durch das dann auch eben abgewertete, diskriminierte Leute, Gruppen, die sind ein bisschen selber die Schuld. Oder wir können es eben abgeschwächt sagen, ein bisschen selber die Schuld sie sind. Vielleicht eben dann schon. Ich beobachte das nicht unbedingt bei körperlichen Behinderungen, aber bei anderen Stigmas sehr wohl. Wer arm ist, ist faul. Ich meine, das strengt sich einfach nicht richtig an. Langzeit arbeitslos, ja, unmotiviert. Ich meine, also wenn man kann arbeiten, wenn man arbeiten will, dann kann man auch arbeiten. Psychisch krank, ja, Selbstkontrolle muss sich halt mal ein bisschen zusammenreissen. Mir ist bewusst, das klingt alles sehr polemisch und es ist auch polemisch und es geht mir nur darum, so ein bisschen den Kern von dieser Schuldzuweisung so ein bisschen rauszuspüren, wo vielleicht unausgesprochen da ist Realität für viele stigmatisierte Menschen. Selber die Schuld. Und Erwin Goffman war ein kanadischer Soziologe. Er gilt als der Forscher zum Thema Stigma und Stigmatisierung. Er hat viele Bücher geschrieben. Und ich blende euch eins ein. Und zwar nicht, weil ich es gelesen habe. Ich will mich hier nicht jetzt bluffen. Aber ich habe das gesehen in meiner Recherche. Und ich habe den Titel gelesen. Und ich möchte es euch zeigen wegen dem Titel. Es heisst Stigma über Techniken der Bewältigung geschädigter Identität. In diesem Titel lesen wir, was die Folge ist von Stigmatisierung, was Abwertung und was Ausgrenzung mit Menschen macht. Sie beschädigt Identität. Durch die Zuschreibung, durch die Beurteilung von außen wird Identität innen beschädigt und zerstört. Und in unserer Geschichte von Mephibosheth zeigt sich das auch in seinem Namen. Mephibosheth bedeutet nämlich aus dem Mund der Schande oder Schandmaul. Und wer jetzt denkt, zu meiner Güte, wie haben die Eltern nur dem Kind so einen Namen geben können, kann ich beruhigen, er hat nicht von Anfang an so geheissen. Die Bibel erwähnt für ihn in unterschiedlichen Kontexten und Übersetzungen zwei unterschiedliche Namen. Nebst Mephibosheth, Baal-Merib, Baal. Wenn ihr zum Beispiel eine gute Nachrichtübersetzung lest, steht nur dieser Name. Merib Baal ist höchstwahrscheinlich der ursprüngliche Name gewesen, vermutlich der, den seine Eltern ihm gegeben haben bei der Geburt. Und er ist erst später zu Mephibosheth umbenannt worden. Ob das schon zu Lebzeiten von Mephibosheth selber war oder erst später bei redaktionellen Anpassungen der Texte, das ist nicht ganz eindeutig. Das wird unterschiedlich beurteilt in der Exegese, aber ich denke, es spielt eigentlich nicht so eine Rolle, weil er Nachwelt uns in Erinnerung geblieben ist er als Mephibosheth, als Schand, als Schmach, Schandmaul. Das war seine gebrochene Identität. Und wir können auch weiterlesen in diesem Text, 2. Samuel 9. Er reagiert dann auch so. Und als er von dieser Grosszügigkeit von David gehört und von dieser Güte und Gnade, ist seine Reaktion wortwörtlich: Aber Herr, wer bin ich denn, dass du so gut mit mir meinst? Ich bin doch nicht mehr wert als ein toter Hund. Ein toter Hund. Der Mephibosheth hat selber geglaubt. Er hat wie geglaubt, das ist so. Er hat geglaubt, dass er wertlos ist, bedeutungslos. Und es gibt einen Fachbegriff, das heisst Internalisierung. Stigmatisierung wirkt nicht nur von außen, sondern sie nistet sich ein. Ganz tief innen. Im Herzen der Seele der Menschen. Und je öfter wir etwas hören über uns, desto mehr fangen wir an, das selber zu glauben. Was wir hören, das beeinflusst uns. Und es hat mich erinnert an Sprüche 18, wo steht, Worte haben Macht. Über Leben und über Tod. Was wir sagen und wie wir etwas sagen und wie wir über andere Menschen, über andere Menschengruppen reden, egal ob sie es hören oder nicht. Was wir aussprechen, das hat Macht. Und manchmal denke ich, und mir geht es so, dass das uns gar nicht so bewusst ist, dass unsere Worte Realität schaffen. Meine Worte haben Macht und deine Worte haben Macht, zu verbauen oder zu zerstören. Und ich glaube, es ist darum auch so wichtig, dass wir auch immer wieder unter das Wort Gottes gehen. Dass wir das hören, was Gott über uns sagt, was er über uns ausspricht, was er über uns denkt. Weil desto mehr kann sich das in unserer Festplatte speichern und in unserem Herz festsetzen, umso mehr können wir das anfangen zu glauben und wird es in unserem Leben Realität. Nochmal zurück zum Mephibosheth. Trotz dem Widerspruch von ihm bleibt der David dabei. Er lässt den Mephibosheth ein, gibt ihm einen festen Platz, zeigt ihm, dass Würde und Wert nicht von Leistung, nicht von Status, nicht von gesellschaftlicher Norm abhängt, sondern von Gnade, von Gottes Gnade und von menschlicher Wertschätzung. Der Mephibosheth wechselt den Platz vom Nirgendwo, vom Ort der Bedeutungslosigkeit, von Lodabar auf Jerusalem. Ins Zentrum des Lebens, ins Zentrum der Gesellschaft, ins Zentrum der Macht und zurück in die Gemeinschaft, sogar in die königliche Gemeinschaft. Und so endet die Erzählung über Mephibosheth auch mit dem Vers 13. Und ich lese jetzt vor, weil ich finde, er ist so schön formuliert, Mephibosheth, aber wohnte in Jerusalem. Denn er aß täglich an des Königs Tisch. Und er war lahm an seinen beiden Füßen. Happy End? Fragezeichen. Der erste Satz ist so, also, wow, oder? Er wohnte in Jerusalem und er aß täglich an des Königs Tisch. Und ich habe mich gefragt, hätte hier nicht einfach ein Punkt sein können? So? Und so wie so ein Grimmärli. Und dann kommt noch der Satz, und er war lahm an seinen beiden Füßen. Ja, wissen wir doch, warum muss das hier nochmal erwähnt werden? Was passiert hier? Erneut wendet sich das Schicksal von diesem jungen Mann, das mittlerweile auch etwa so rund um die 25 war, an einem einzigen Tag. Und ich glaube, der Punkt ist, sein Schicksal ändert sich nicht darum, weil seine Lähmung irgendwie rückgängig gemacht oder geheilt ist worden, sondern weil er durch seine Schwachheit aus der Gnade von David neue Hoffnung und neue Perspektiven in sein Leben hat bekommen. Die Geschichte von Mephibosheth liest sich fast so wie eine Auferstehung. Es ist eigentlich eine Auferstehungsgeschichte. Aber mitten im Unvollendeten vom Leben. Seine Behinderung, sein Makel, das ist nicht plötzlich verschwunden. Aber es definiert nicht mehr seinen Platz. Er ist wie ein Sohn vom König. Nicht trotz seiner Einschränkung, sondern mitten in ihr drin. Und noch eine Klammerbemerkung. Wenn wir uns noch vorstellen, wie man früher so an einem Tisch hat gegessen, ist das ja nicht so gewesen, wie wir heute, ein Tisch mit vier Beinen und einem Stuhl rundherum. Sondern man war zu Tische gelegen. Bedeutet für Mephibosheth, seine Beine haben gar keine Rolle gespielt. Er war auf Augenhöhe, ebenbürtig. Mephibosheth aber wohnte in Jerusalem, denn er aß täglich an des Königs Tisch. Und er war lahm an seinen beiden Füßen. Der Vers zeigt auch, wieso der David in verschiedenen Kontexten der Bibel ein Mann nach dem Herz von Gott genannt wird. Auch Gott vergisst sein Versprechen nicht. Auch Gott hält sich an Bund. Oder umgekehrt, der David hat sich an Bund gehalten, den er mit dem Jonathan geschlossen hat. Und genau so hält sich Gott an den Bund, den er mit uns Menschen hat. Oder den er mit den Menschen hat gemacht. Auch Jesus hat gegessen mit Ausgrenzten, mit Kranken, mit Menschen, die ein Stigma hatten. Mit den Bedeutungslosen. Nicht mit den Makulosen, sondern mit Menschen, die innerlich und äußerlich zerbrochen waren. Jesus ist ihnen auf Augenhöhe begegnet. Er hat ihnen Würde zurückgegeben, eine neue Identität. Hab keine Angst, du gehörst jetzt zu mir. Im Reich Gottes ist Zugehörigkeit keine Belohnung, sondern der Ausgangspunkt. Und wenn du heute Morgen da bist und dich so mit dem Mephibosheth kannst identifizieren, möchte ich dir einfach sagen und dir das zusprechen, dein Wert hängt nicht davon ab, ob du funktionierst, hängt nicht davon ab, über das, was andere, von dem, was andere über dich sagen und auch nicht von dem, wie du über dich selber denkst. Vielleicht kennst du die innere Stimme, wie so der Mephibosheth hatte und sagt, ich bin es einfach nicht wert. Doch, du bist es wert. Gott ruft dich an seinen Tisch. Gott lässt dich ein, den Platz zu wechseln. Von Lodabar auf Jerusalem. Von der Schande und Scham zu der Würde und zur Gemeinschaft mit ihm. Nicht irgendeinmal, wenn es dir ein bisschen besser geht, sondern jetzt, sondern heute. Weil Gott ist ein Verwandlungskünstler, wie die Predigtserie eben heisst. Und sein Versprechen, das, was er hat gegeben hat, das gilt, ich mache alles neu. Und er wird es nicht vergessen. Nicht trotz der Makel und der Verletzungen und der Einschränkungen, die wir haben, sondern mitten in ihnen drin, wo er etwas Neues schaffen. Das Versprechen ist darum nicht einfach eine Vertröstung auf später. Ja, die Bibel sagt, der Tag wird kommen. Und ich finde das so eine tiefst tröstliche und hoffnungsvolle Botschaft. Der Tag wird kommen, wo das Böse endgültig besiegt. Und Gottes Wille wird geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich glaube zutiefst, dass dann vollständige Heilung und Wiederherstellung wird geben. Und dass dann das, was Gott heute schon angefangen hat, wird vollendet werden. Aber ich glaube, es ist eben wichtig, dass wir verstehen und verinnerlichen, dass das Neumachen menschliche Erfahrungen von Leid heute und jetzt nicht einfach übergeht. Dass dann irgendwann heisst, ja, jetzt ist es ja vorbei, schwamm drüber und jetzt vergessen wir es. Sondern Gott hat uns in Jesus gezeigt, wie er die Wirklichkeit ernst nimmt. Und zwar eben so, wie sie ist. Schmerzhaft. Unvollendet. Sein Tod und seine Auferstehung haben uns gezeigt, wie Gott mit dem Bösen und mit dem Leid umgeht. Er ist ihm nicht ausgewichen, sondern er ist wie innen und hat durchdrungen und besiegt. Und alles neu bedeutet für uns darum, nicht trotz dem Leid und dem Schmerz, den wir erleben, sondern durch diese Erfahrungen durch, lässt uns Gott durch die Kraft vom Namen Jesus in unserem Leben Neues erfahren. Das Beispiel von Mephibosheth zeigt uns, was gemeint ist. Die Wiederherstellung von Identität und Würde hat nicht trotz seinem Leid stattgefunden, sondern mitten in der verletzlichen Realität von seinem Leben. Dem David seine Einladung nach Jerusalem an seinen Tisch hat etwas in ihm innen, etwas ganz Tiefes wie gehabt und wiederhergestellt, auch wenn seine Beine noch gelähmt sind geblieben. Und das Neue, das Gott uns hier verspricht, wächst nicht an der Oberfläche, sondern tief in unserer Seele, in unserem Geist. Es berührt unser ganzes Sein, unsere Würde und unsere Identität. Im Reich Gottes wächst Stärke aus Schwachheit, aus dem Unvollendeten, aus unseren Kämpfen, aus den gebrochenen Beinen und dem gebrochenen Herz. Und versteht mich nicht falsch, ich will nicht wie Leid verherrlichen, sondern uns bewusst machen, dass Gott unsere Erfahrungen und die leidvollen, die schwierigen, dass er die mit durchlebt und mit seiner Gegenwart und Gnade durchdringt. Der Mephibosheth hat wie eine Auferstehung mitten im Unvollendeten von seinem Leben erlebt. Und ich glaube, dass wir manchmal so den Fokus haben auf unsere gebrochenen Beine und kaputten Beine, jetzt im Bild gesprochen, dass wir gar nicht merken oder dass wir noch nicht merken, in welcher Tiefe und in welcher Dimension Gott uns durch unser Schmerz anrührt und hält. Alles neu bedeutet darum nicht einfach ein Bruch mit dieser Welt, sondern dass sie langsam, dass sie stetig, dass sie unaufhaltsam geheilt wird. Und das gilt auch für uns, für unser Leben, für unser Herz. Und es ist ein Prozess, wo die Bibel sagt und wo ich zutiefst glaube, dass er am Tag der Rückkehr von Jesus wird vollendet werden. Wenn du im Moment in so einer Situation bist, wo du vielleicht das Gefühl hast, dass Gott dich vergessen hat, dann segne dich heute Morgen einfach mit dem Vertrauen und mit dem Glauben, dass Gottes Kraft an dir wirkt, übernatürlich, und dass das Neue in deinem Leben entsteht, auch wenn du es jetzt noch nicht sehen kannst. Und wenn dir Ausgrenzung, Abwertung widerfahren ist, wie der Mephibosheth jetzt erlebt hat, dann gilt die Zusage heute Morgen ganz speziell dir. Du bist wertvoll und geliebt von deinem Vater im Himmel. Und er sieht dich, egal wo du bist, auch in Lodabar. Und er lässt dich ein, mit offenen Armen zu ihm zu kommen, an seinen Tisch zu kommen, an den Ort der Gnade. Und zwar genau so, wie du bist, mit all dem, was du mitbringst. So wie der David, der Mephibosheth hat, wie angenommen und eingeladen hat, so begegnet uns Gott in unserer Verletzlichkeit. Und die Frage zum Schluss ist für mich noch, und wie begegnen wir einander? Wie gehen wir mit Stigmatisierung um? Wie begegnen wir Menschen, die in Lodabar sind, als Einzelperson, aber auch als Gruppe, als Gemeinde. Wie gehen wir mit stigmatisierten Menschen um? Wie können wir Räume schaffen, wo die Menschen nicht reduziert werden? Und wie können wir immer mehr lernen, Menschen nicht durch Etiketten und Stigmas und Äußerlichkeiten zu sehen, sondern mit den Augen von Gott, wie er sie sieht. Wir hören ein paar Takte Musik und dann schließe ich ab mit einem Schlussgedanken. Geschichte von David und von Mephibosheth beinhaltet zwei Perspektiven. Eine aus einer schwachen Position und die andere aus einer starken Position. Mephibosheth und David. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, wusste ich, es geht um Stigmatisierung. Ich habe für mich gedacht, ja, ich bin ja ein offener Mensch. Ich bin doch inklusiv denkend. Und Gott hat mich überrascht, wo ich gemerkt habe, hey, die Frage, wie denke ich eigentlich über Menschen? Da innen, über bestimmte Menschengruppen, Denkmuster, die sie verfestigt haben. Die Frage hat mich plötzlich sehr berührt, wo ich gemerkt habe, es ist eine riesige Herausforderung, weil wir alle geprägt sind. Durch unsere Erziehung und auch durch Erlebnisse, die wir gemacht haben, mit bestimmten Menschen vielleicht. Und ich habe realisiert, dass das zum Teil so tief in mir ist, dass Gott zuerst mal überhaupt mir muss zeigen und offenbaren, dass ich da irgendwie falsche Gedanken habe. Falsche Denkmuster. Ganz unbewusst und eigentlich auch gar nicht beabsichtigt. Und ich habe einfach für mich gemerkt, und ich möchte euch das auch wie sagen, dass ich so, und ich denke mir, alle, wir Menschen, dass wir so auf die Gnade von Jesus angewiesen sind. Und ich habe für mich entschieden, ich möchte immer loben, immer mehr. Und mein Herz dürfen zu verändern, meine Gedanken dürfen zu verändern. Dass ich immer mehr darf lernen, Menschen wirklich mit den Augen von Gott zu sehen, mit dieser Brille durch das Kreuz, mit dieser Brille von Gnade, wie Jesus Menschen sieht, wie er sie gemacht hat, ihre Würde zu sehen, ihr Potenzial, das Gott in sie hineingelegt hat. Und nicht die Äußerlichkeit, die vielleicht kaputte Fassade. Und es ist mein Gebet geworden, dass Gott mir lehrt, mich einfach aufzutun für seine Veränderung. Und der Vers, dass Gott alles neu macht, ist eine riesengroße Ermutigung, weil es gilt nämlich auch genau für das, dass Gott Neues in mir innen schafft, in meinem Denken und in meinem Herz. Und also das ein Prozess ist, wo ich Vorurteile, Pauschalisierungen und falsche Bilder innerlich lernen ablegen. Und immer mehr darf zu einer Person werden, wo Menschen so davon sehen, wie Gott sie sieht. Und ich wünsche mir das für uns alle, ich wünsche mir das für dich, für uns auch als Gemeinde, dass wir immer mehr dürfen dort heranwachsen, auch in der Tiefe innen, nicht an der Oberfläche. Das sind nicht die oberflächlichen Geschichten, sondern das sind die, die wirklich ganz tief gehen. Dass wir dort dürfen Veränderung und Heilung erleben, in unserem Denken und in unserem Herz. Und so dürfen zu Menschen, zu Mann und Frauen werden, wo wieder David Menschen nach seinem Herz sind, wo ein Herz haben, das im gleichen Rhythmus schlägt mit dem Herz von Gott.
Wir hoffen, dass du durch die Predigt bist gestärkt und ermutigt worden. Falls du Fragen hast, das Gebet brauchst oder sonst ein Anliegen hast, melde dich doch bei uns über das Kontaktformular auf unserer Homepage efg-thun.ch oder schreib uns direkt ein Mail an office@efg-thun.ch. Schön, dass du heute zugelassen hast. Wir wünschen dir von ganzem Herzen Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.